Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast ist der Florian aus Hamburg. Guten Morgen.
Hi Daniel, grüß dich.
Hi, du bist der Florian von Threaks. Der Name lässt es nicht vermuten, aber wir sitzen tatsächlich in Hamburg. Man denkt immer im ersten Moment, oh, das ist bestimmt was Englisches, weil kein deutscher Entwickler würde auf die Idee kommen, sich so einen TH-Namen, den man im Deutschen nur schwerlich über die Lippen bringt, auszuwählen. Stell doch mal vor, wer bist du, was machst du und was ist Threaks? Kann ich mein TH gleich ein bisschen üben?
Ja, klappt schon sehr gut bisher. Also ich bin Florian, ich mache bei den Threaks die PR, habe das vorher auch schon 3 Jahre bei einem anderen Studio gemacht, Black Pants aus Kassel und Berlin, bin hier jetzt seit ein paar Wochen für neue Projekte hergekommen, das heißt einerseits für unsere Games, aber auch für die Magnology, über die wir dann gleich noch ein bisschen mehr reden, und auch für den Indie Arena Booth. Und da können wir auch gleich dazu kommen, was Threaks sind. Wir sind ein Hamburger Game Studio, wie du schon gesagt hast. Wir machen unsere eigenen Spiele, zum Beispiel Beat Buddy war sehr erfolgreich, hat den Deutschen Computerspielpreis gewonnen, bestes Jugendspiel. Auch andere eigene Titel, Retro Invasion arbeiten wir gerade dran und All I Have Is Time. Das sind aber Sachen, die kommen erst in Zukunft. Und Battle Planet haben wir jetzt rausgebracht, Anfang des Jahres. Das ist ein VR-Titel für Google Daydream. Da sind wir aktuell die einzigen deutschen Entwickler, die da für draußen sind. Und überhaupt in einem sehr kleinen Line-up für die Titel auf der Plattform. Genau, und für all diese Sachen mache ich eben die Öffentlichkeitsarbeit.
Genau, du hast jetzt das Thema schon angesprochen. Wir reden nämlich gar nicht über euer Studio als solches oder über ein Spiel, was ihr gerade macht, sondern wir reden über die Magnology. Und jetzt mag der eine oder andere sicherlich richtigerweise sagen, hey, was ist denn die Magnology? Habe ich ja noch nie von gehört. Ich persönlich habe da schon mal von gehört, habe zumindest schon mal mitbekommen, dass es da irgendwie in Hamburg sowas gibt, habe da aber nie viel irgendwie mich drum gekümmert und habe dem auch nie viel Relevanz für Games beigemessen, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist halt so ein Manga, so eine Manga-Convention, Manga-Treffen in Hamburg. Sicherlich vielleicht ein paar Berührungspunkte mit dem Games-Thema, weil Leute, die sich möglicherweise für Mangas und Animes und so interessieren, möglicherweise auch dann halt Berührungspunkte mit Games haben, weil sie da halt natürlich dann auch Mangas, also gibt ja da auch durchaus Verknüpfungspunkte, weil es ja auch immer wieder Games zu Mangas gibt, so Naruto ist jetzt zum Beispiel, was mir jetzt spontan einfällt. Und dann habe ich ja, wie gesagt, immer mitbekommen, oh, da gibt's sowas, und dieses Jahr findet es ja zum dritten Mal statt, und dann war ich aber, muss ich zugeben, total überrascht, dass es jetzt heißt für dieses Jahr, nee, jetzt dieses Jahr ist das richtig mit Fokus auf Games, und es wird auch viel, viel mehr Games-Aussteller auch geben. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr mehr oder weniger für diesen Games-Part auf der Magnology zuständig seid, richtig?
Genau, da hast du recht. Also bisher war die Veranstaltung 2-mal in den letzten beiden Jahren, und der Fokus war, wie du schon gesagt hast, sehr auf Manga. Die Convention war aber schon immer angedacht als ein Bindeglied zwischen diesen Themen Games, Manga, Anime. Das kommt vor allem auch daher, dass der ursprüngliche Gründer Hiro Yamada sehr viele Arbeit sowohl im Manga als auch im Games-Bereich gemacht hat. Der hat viele Spiele übersetzt ins Deutsche und ist quasi schon ein Urgestein, sowohl im Manga als auch im Games-Bereich. Und der hatte in den letzten Jahren immer ein sehr großes Manga-Aufgebot und einen kleinen Games-Teil. Und in diesem Jahr wurde dann beschlossen, dass der Games-Teil weiter ausgebaut werden soll. Und dazu sind wir ins Boot gekommen, um quasi diesen Teil zu kuratieren und mit unserem Netzwerk mehr Fokus darauf zu legen.
Also der ist wirklich auf euch zugekommen. Lag das dann einfach an eurer Know-how, was ihr schon mit der Indie Games Arena habt? Oder wie kam da die Verbindung zustande?
Unter anderem, genau. Also Einerseits ist es natürlich so ein Hamburger-Ding, sag ich mal, lokal. Man kennt sich. Wir waren auch schon selber auf der Magnology in den Jahren zuvor. Und so kam dieser Kontakt mit Hiro zustande. Unser CEO, der Wolf, der ist sowieso ein Netzwerker vor dem Herrn, sag ich mal. Und der kennt in Hamburg und Deutschland gefühlt irgendwie jeden in der Games-Industrie. Und genau, und
so kam das.
genau, und eben mit diesem Vorgedanken, dass man Games mehr in den Vordergrund rücken will. Und jetzt auch mit dem in der Hafen City findet es dieses Jahr statt, im Cruise Center. Das ist ein Riesending. Da liegen normalerweise so Schiffe an und Touristen kommen da raus und dampfern da rum. Und wir haben da innen 1000 Quadratmeter Fläche und außen nochmal 6.000, 7.000 Quadratmeter Fläche. Und das musste natürlich erstmal füllen. Und da wir uns schon einen Namen erarbeitet haben im Endeffekt durch diese Mitarbeit, wir betonen das ja immer, wir sind ja nicht die Einzigen, die den Indie-Arena-Booth machen. Durch diese Mitarbeit haben wir uns da schon ein bisschen Know-how und auch einen Ruf quasi verdient. Und somit hat es dann eins zum anderen geführt.
Genau, vielleicht ganz kurz nochmal für die Leute, ich glaube, es wird sie unter den Insert Moin Hörern nicht geben, aber für die Leute, die jetzt vielleicht neu dazu gekommen sind oder wirklich nichts mit der Indie Arena anfangen können, das ist mehr oder weniger ein Indie-Bereich, wo sich mehrere deutsche Indies zusammengetan haben und gesammelt von der Gamescom einen Messestand mehr oder weniger oder Messefläche kaufen und die dann auffüllen und sich da sagen, hey, gemeinsam sind wir stark, so ungefähr. Wenn jetzt ja jeder einen einzelnen Stand hat, dann gehen wir da einfach hoffnungslos unter. Aber wenn wir einen gemeinsamen Indie-Stand haben, dann können wir da die Leute irgendwie motivieren und dann fallen wir auch einfach in diesem Messelärm mehr auf. Und die gibt es jetzt auch schon. War jetzt das vierte Mal, glaube ich, dieses Jahr schon. Also natürlich gab es in der Vergangenheit immer kleinere und andere Formen, aber ich glaube, in dieser Form, wie sie heuer jetzt das erste Mal oder heuer jetzt da war, war es jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal schon, ne?
Letztes Jahr.
Letztes Jahr, 2016.
16, so. Genau. 2017 ist ja dann schon, da muss ich mal selber überlegen, weil ich bin jetzt in dem Projekt auch erst neu und ich glaube, es ist das dritte Mal ungefähr so. Und vorher war es auf jeden Fall immer kleiner.
Mhm. Wir hatten da auch schon mal mein Vorname ist mir jetzt entfallen, aber Eberlei heißt er mit Nachnamen.
Olli.
Ja. Olli, genau. Der war auch bei uns schon mal zum Interview zu Gast und hat da schon mal erklärt, wie er da am Anfang im Prinzip etwas blauäugig rangegangen ist und sich gedacht hat, ach, ich kaufe da einfach mal so einen Stand und kriege ich schon voll. Und das hat dann wirklich mit Ach und Krach geklappt. Also eine Menge Blut, Schweiß und Duct Tape, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Und das hat dann aber funktioniert und ist auch gut angekommen. Und mittlerweile ist es, glaube ich, sogar so, dass der Bio das Ganze auch so ideologisch ein bisschen unterstützt und auch hilft und vermittelt und so. Also das heißt, man hat da durchaus ein Interesse dran. Ja. Da haben wir doch die Gamescom schon als gutes Thema, weil jetzt haben wir ja in Deutschland mit der Gamescom schon die größte Spielemesse der Welt und da auch durchaus einen Platz, wo Indies sich präsentieren können, wo auch andere Publisher sich präsentieren können. Und da ist natürlich die Frage, okay, was macht die Magnology da noch? Wie passt die da rein? Warum brauchen wir denn noch einen Ort, wo wir in Deutschland Games zeigen können?
Also die Überlegung, die dahinter steckt, kommt aus verschiedenen Bereichen. Einerseits natürlich dadurch, dass die Magnology schon immer diesen starken Manga-Fokus hat, ist der Fokus viel stärker auf dem Convention-Charakter. Der Fan soll im Vordergrund stehen und auch diejenigen, die die Produkte, sage ich mal, erschaffen. Also ob das jetzt die Zeichner sind oder Künstler allgemein oder auch die Developer, die die Spiele machen. Und ohne der Sache Gamescom zu nahe treten zu wollen, weil das natürlich eine super Messe ist, erfüllt es natürlich nicht alles, was wir gerne von der Veranstaltung für Videospiele hätten. In den USA gibt es ein Konzept, das ist die PAX. Ich denke mal, das sollte allgemein bekannt sein. Das ist eine wirkliche Games-Convention. Die haben sich über die letzten Jahre richtig gemausert und weiter ausgebaut, sind jetzt auch in Australien mit einer Veranstaltung und da steht der Fokus halt auch, wie ich schon gesagt habe, auf diesem Convention-Charakter. Das heißt, die Gamescom kann aus rein logistischen Gründen bei so vielen Leuten an so vielen Tagen schon nicht garantieren, dass du als Fan, sag ich mal, super gut Zugriff auf das bekommst, wovon du Fan bist. Also jetzt, wenn wir mal an die Großen denken, wenn man da stundenlange ansteht, um einen Trailer anzusauen, das ist natürlich ein ziemlich uncooles Erlebnis als Fan. Und wenn man jetzt wieder in den Manga-Bereich zurückguckt, in Deutschland gibt es schon lange im Bereich Manga sehr viele Conventions und die Szene hat auch verstanden, interessante Events zu machen, wie man quasi die Fankultur und die Nähe zu demjenigen, der das Produkt erstellt, gut hinbekommt.
Und aber da gab es doch jetzt gerade diesen, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort fall, diesen Aufreger mit der Buchmesse, dass da auch irgendwie Mangas dann vor Ort waren und auch auf der Buchmesse viel so Cosplayer, die dann Mangas und so cosplayen, unterwegs sind und da hat sich dann wohl der arrivierte, alteingesessene Literaturbetrieb etwas auf den Schlips getreten gefühlt mittlerweile, dass man halt sagt, ja, also das passt doch nicht zur seriösen Buchmesse, wenn da ja, Cosplayer rumlaufen.
Und so. Ja, deswegen machen wir ja auch keine arrivierte Buchmesse.
Genau. Also quasi gleich die Lücke, die andere hinterlassen haben oder möglicherweise dort, wo andere dann die Chance verpasst haben, da gleich in die Lücke springen. Und
genau.
Jetzt hast du schon gesagt, das stand auch in der Pressemitteilung groß drin, die Magnology soll von der Penny Arcade Expo, also die PAX, wie du sie genannt hast, inspiriert sein. Ich war jetzt selber noch nie auf einer PAX, deswegen fällt es mir da irgendwie schwer, das dann jetzt irgendwie zu vergleichen mit eben so Sachen wie Gamescom. Du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, aber was ist denn jetzt konkret nochmal an so einer Penny Arcade Expo, an der PAX irgendwie ganz anders als an der Gamescom? Weil ich stelle mir da halt auch einfach eine Halle vor, wo halt Stände mit Spielstationen aufgebaut sind.
Das ist zum einen schon so. Ich muss auch gleich dazu sagen, zu meiner Schande, ich selber war auch noch nie auf einer PAX. aber ich bin ja auch nur Mitglied eines Teams und gerade bei uns im Studio sind wir alle große PAX-Fans und Gänger. Und was ich jetzt da aus den Gesprächen so rausgehört habe, ist einfach, dass es ein ganz anderes Gefühl ist, wenn man, also sagen wir mal, auf der, ich will jetzt nicht immer sagen, auf der Gamescom ist es so und so, weil es gibt ja auch noch andere Events, aber in Deutschland ist halt die Gamescom sehr bekannt und riesengroß. Wenn ich als Fan zu so einer Convention gehe, dann interessieren mich ja nicht unbedingt nur die Trailer oder dass ich ein Spiel mal anspielen kann, sondern ich würde ja auch zum Beispiel gerne mit jemandem reden, der dafür ein Artist war oder der im Game Design tätig ist. Um eine tiefere Verbindung zu dem Spiel zu bekommen. Und das ist eine Sache, die wir uns jetzt auch bei dem Manga im Endeffekt angucken und was auch bei der PAX so ist, dass man halt super cool und einfach an die Leute rankommt, die man mit diesen Spielen verbindet. Da steht jetzt nicht so ein PR-Fuzzi wie ich, wobei ich für ein Indie-Studio arbeite, also es ist nochmal was anderes. Ich versuche ja auch, mich mit dem Produkt extrem zu identifizieren. Aber also da steht halt jemand, der kann dir sagen, wieso, was hat er sich dabei gedacht, keine Ahnung, die Story so zu machen oder bestimmtes Game Design angewendet zu haben. Und das ist dann immer Sachen, das fällt mir dann schon persönlich schwer, über solche Entscheidungen zu reden, auch wenn ich es natürlich mitbekomme am Rande, aber das ist halt nicht meine Aufgabe in dem Team. Und solche Leute, die Entwickler sind, werden halt auch selten an solche Stände hingestellt. Bei den Indies ist es nochmal anders, weil meistens sind die Teams auch so klein, dass jetzt jeder mehrere Rollen übernimmt. Aber wir versuchen auch dann jetzt auf lange Sicht das hinzubekommen, dass wir eben mal von Capcom oder Nintendo oder sonst was jemanden dastehen haben, der auch wirklich was zu dem Spiel sagen kann, weil er dran mitgearbeitet hat und nicht, weil er irgendwie das vermarktet. Und das ist ein Punkt.
Also durchaus so dieses Schaffen von Personality nenne ich es jetzt mal. Also ja. Klar, ich weiß schon, was du genau, was du meinst. Auf der Gamescom hast du da halt eine Anspielstation. Da steht im Zweifelsfall ein bezahlter Promoter da. Der kann halt seine paar Standardsätze zu dem Spiel sagen. Wenn du den aber irgendwas drüber hinaus fragst, dann sagt er halt, du, weiß ich auch nicht. Ich werde hier dafür bezahlt, dass ich hier eine Woche lang an dem Stand rumstehe und den Leuten beim Spielen helfe. Aber der hat nichts mit der Entwicklung zu tun. Und das ist ja durchaus auch was, was die Leute an der Indie-Arena immer so cool finden. Genau. Dass da halt meistens direkt einer von den Entwicklern dann dasteht und selber dann halt irgendwie dir gleich was zu dem Spiel sagen kann und sich da halt auch mit auskennt, weil er halt eben Teil des Teams ist. Ja.
Genau. Und das ist natürlich ein super interessanter Einstieg oder eine super interessante Sichtweise auf die Sache, wenn da nicht einer steht, der jetzt nur die Konsole resettet und sagt so, hier, jetzt hast du 10 Minuten Zeit. Genau. Und was auch noch super ist, aus Sicht derjenigen, die quasi die Entwickler sind, beziehungsweise auch Manga ist ja in dem Fall egal, also die Schaffenden, sag ich mal. Wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen, in dem es für die Entwickler möglich ist, quasi so ein Event nicht nur als Showcase zu sehen, wie es zum Beispiel bei der Gamescom ist, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, eben wenn man interessante Sachen hat, also das heißt besondere Merch, keine Ahnung, coole Pins, bis hin zu irgendwelchen Einzelstücken oder Convention-Sachen, die jetzt nur unterschrieben auf der Convention verfügbar sind, dass man mit solchen Sachen eben quasi die Kosten wieder reinholen kann und am besten auch noch mit einem Gewinn rausgehen kann. Also das ist jetzt die Business-Seite der ganzen Sache. Weil was wir immer haben, ist, dass uns fragen Leute, jetzt für die Indie-Arena, was bringt uns denn jetzt die Gamescom? Das ist super schwierig, so einen teuren Stand zu bezahlen und dann kann man da keine Spiele verkaufen. Wie sollen wir das finanzieren? Gerade kleinere jetzt. Und wir wollen eben den Schaffenden ermöglichen, auf so einer Convention eben, dadurch, dass die Bindung zu den Fans sehr stark gefördert wird, zu sagen, okay, das ist ein Event, das lohnt sich für mich auch. Im besten Fall kann ich Gewinn machen an so einem Wochenende, wo ich mich da hinstelle, kann coole Gespräche führen natürlich auch. Aber ich bekomme den Standpreis wieder rein, der dieses Jahr übrigens super günstig ist. Einmalig, weil wir versuchen, jetzt erstmal ein fettes Line-Up hinzubekommen. Aber also es soll sich lohnen und das ist was wir in Deutschland noch nicht haben, dass man als Entwickler die Chance hat, auf ein Event zu fahren und mit Gewinn rauszugehen. Das gibt's bei Manga schon sehr lange und die haben auch gut gelernt, das zu vermarkten und dadurch eben nicht wenig Geld zu verdienen. Aber im Games-Bereich ist das noch schwierig.
Jetzt muss ich aber mal ganz doof fragen, weil ich an der Stelle jetzt auch ein bisschen blank bin, aber theoretisch dürfte man doch auf der Gamescom an seinem Stand auch was verkaufen oder gibt es da irgendwie Regeln, dass man das nicht darf?
Da gibt es Regeln, dass man das nicht darf.
Echt?
Ich kann dir die aber nicht, also ich kann dir die nicht genau im einzelnen Detail nennen, aber das ist unter anderem ein Problem, sage ich mal, auf der Gamescom.
Okay, absolut, ja, da war ich tatsächlich an der Stelle auch jetzt nicht darüber informiert, dass das nicht erlaubt ist. Ich dachte halt immer nur so, gut, bei den Großen ist es klar, weil irgendwie, da werden ja Spiele präsentiert, die erst in einem halben Jahr marktreif sind und dann braucht man da ein halbes Jahr vorher nicht mit irgendwelchen Verkaufssachen ankommen.
Ja.
Aber du hast recht, das sind halt auch Publisher, die Geld verdienen wollen. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt mir in dem Moment komisch, dass eigentlich keiner da auch so Pre-Order-Boxen verkauft oder sowas. Du könntest ja theoretisch sagen, hier, kannst du schon mal die Pre-Order-Box und wenn du die jetzt kaufst für einen Zehner, dann kriegst du irgendwie irgendwelchen exklusiven Inhalt und ein T-Shirt und wenn du den dann zum Kauf mitbringst zu Händler XY, dann kriegst du 10 Euro vom Verkaufspreis wieder abgezogen oder irgendwie sowas. Und das passiert ja tatsächlich auf der Gamescom nicht, aber kann tatsächlich oder wird dann halt richtig daran liegen, dass das per AGB, bei den Statuten von der Gamescom verboten ist. Und
wer da jetzt genau, also von welcher Stelle, ob das jetzt von der Kölnmesse ist oder ob das, also da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass ich jetzt noch irgendwie jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil ich irgendwas Unwahres gesagt habe. Also ich kann es dir nicht genau sagen, was genau der Grund ist, aber es ist aktuell nicht gestattet.
Ja, es muss ja einen Grund haben, sonst würden das ja viel mehr machen. Also da müsste man an der Stelle dann tatsächlich nochmal nachfragen. Jetzt, klar, du hast jetzt schon immer so Argumente gebracht und das klingt ja auf dem Papier auch alles super gut. Und man denkt sich mal, ja, das ist ja toll, weil man da direkten Kontakt zu den Entwicklern hat und man kann sich die Spiele anschauen und so. Aber trotzdem frage ich mich doch jetzt aus Sicht eines großen Publishers, naja, warum sollte ich denn da auf diese Minimesse, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne es jetzt irgendwie despektierlich zu meinen, gehen? Weil ich kann doch mittlerweile auch über YouTube-Streams oder über Twitch und sonst welche Marketingaktionen, kann ich doch viel, viel mehr tausend Leute erreichen, als wenn ich jetzt da auf die kleine Messe gehe und dann vielleicht ist es nett, dass da halt noch einer von den japanischen Entwicklern mitsitzt und was dazu sagt, aber die Masse erreiche ich doch anderswo. Also so aus der Warte heraus argumentiert, fällt es euch doch bestimmt schon schwer, da irgendwie Leute zu überzeugen oder die gerade die großen Publisher. Für Indies ist es wahrscheinlich eher noch eine andere Sache.
Was uns dieses Jahr eher schwer fällt, also ich glaube, die Grundidee, das, ich will jetzt nicht sagen, das hat uns super überrascht, weil wir sind davon auch überzeugt, dass es eine gute Idee ist, aber wir hatten sehr gutes Feedback, auch von Großen, also Capcom Germany zum Beispiel sind schon dabei, Nintendo hat eine Partnerschaft mit uns, und es kommen jetzt noch einige dazu, wo jetzt noch in Verhandlungen sind. Das Einzige, was, also die finden auch alle die Idee gut. Und wenn man mit diesem Argument kommt, dass man sagt, wir wollen für die Zukunft dieses Penny Arcade-Feeling nach Deutschland bringen, dann können die genau damit assoziieren, was cool ist. Also das ist jetzt nicht so ein Ding von uns, dass wir sagen, hey, da ist doch eine coole Veranstaltung, lass uns das mal kopieren im Endeffekt. Also wollen wir auch nicht eins zu eins. Aber man hat schon das Gefühl, wenn man auf so Branchen-Events geht und dann mal beim einen oder anderen Bier kommt von irgendeiner Stelle immer so, ach, sowas wäre cool in Deutschland auch mal zu haben. Also ich glaube, da gibt es schon auch innerhalb der Industrie einen Wunsch, auf der Schiene mehr zu machen. Und klar, wir sind natürlich jetzt noch klein, wobei man dazu sagen muss, also wir hatten letztes Jahr die Magnology knapp 4000 Besucher und dieses Jahr hoffen wir auf 8000. Und dann ist es, also natürlich ist es nicht die Gamescom und es ist natürlich nicht ein riesen Wahnsinns-Event, aber es ist halt in einem tourismusstarken Bereich, es ist eine super schöne Location und es ist was anderes als Massenwerbung zu machen, das ist ganz klar. Es ist, wir pflanzen da ein ganz zartes Pflänzchen und versuchen das jetzt über die nächsten Jahre hochzuziehen. Aber dieses Jahr ist auf jeden Fall ein Testjahr. Und was für manche noch ein Problem war, wie gesagt, die Idee mochten die meisten und waren auch super begeistert davon, war etwas der Termin, weil wir für die Großen natürlich etwas nah an der E3 sind. Das ist jetzt für die Indies nicht so relevant, aber manche hatten etwas logistische Probleme mit unserem Termin, weil in der Woche drauf ist die E3. Manche sind schon mit dem Team Richtung USA unterwegs. Also von den ganz großen Publishern ist natürlich das Datum leider nicht hundertprozentig gut gewesen, aber da waren uns auch etwas die Hände gebunden mit der Location.
9. bis 11. Juli ist die Magnology übrigens. Ganz kurz ein. Entschuldigung, ja. An der Stelle, also deswegen, falls wir das am Anfang nicht deutlich gemacht haben, haben wir das jetzt nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt. Und jetzt ist jüngst, ich meine, diese Versuche da irgendwie Deutschland so Games-Events zu etablieren und so gibt's ja immer wieder. Jüngst ist jetzt diese Arcade One, die hatte zugegebenermaßen einen anderen Fokus, die hatte nämlich tatsächlich dieses Konzept der YouTuber-Convention, also da sollten ja die ganzen YouTuber irgendwie kommen und Autogrammstunden geben und so, also das war durchaus was anderes. Aber die ist jetzt jüngst krachend gescheitert, also die wurde dann irgendwie einmal verschoben und dann wurde sie ganz abgesagt, weil es nicht genug Zuspruch gab. Und das war eine erfahrene Eventagentur, die dahinter stand und die hat noch durchaus prominente Namen am Start. Also jetzt mal provokant gefragt, warum seid ihr denn so zuversichtlich, dass ihr das besser könnt?
Auch hier, ohne jemandem auf den Schlips treten zu wollen, weil ich das Arcade One-Thema nur am Rande mitverfolgt habe. Was unsere Stärke ist, ist, dass wir seit langem selber Spiele machen, sehr oft auf solchen Events sind, jede Möglichkeit dazu nutzen, mit unseren Spielern und Fans in Kontakt zu treten und zu schauen, wie ist das Feedback, wie kann man mit denen auf einer menschlichen Ebene sich verbinden. Und wir haben uns halt schon ein gewisses Standing einfach in dieser Industrie aufgebaut, dadurch, dass wir selber gute Spiele gemacht haben, die preisgekrönt sind, und eben durch diese Mitarbeit am Indie Arena Booth gesehen, dass man quasi über ein paar Jahre hinweg mit einem guten Konzept ein super Wachstum hinlegen kann und die Leute vertrauen uns da. Was man immer wieder sieht, ist, dass die Leute, die bei uns, also die Developer, die zum Beispiel an der Indie Arena Booth sind, die finden das super, die freuen sich, wie wir uns um die kümmern, die haben eine großartige Zeit, wenn sie da sind. Und ich glaube, das ist auch ein Standing, das spricht sich rum. Also der Ruf eilt da schon ein bisschen voraus. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei der Arcade One genau war, weil ich das nur am Rande mitverfolgt habe. Aber das, meines Wissens waren das ja diese Agentur, sage ich mal, industriefremd, und die haben normalerweise den Schwerpunkt woanders drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden schwierig ist, von außen, sage ich mal, als Neuling in so einer, es ist ja trotzdem eine relativ kleine Branche, die Games-Branche. Also wenn man
insbesondere in Deutschland, ja.
Ja, insbesondere in Deutschland. Und ich glaube schon, dass wenn man da schon vorher sich einen gewissen Ruf aufgebaut hat, der gut ist, dass man es dann vielleicht leichter hat, Partner zu überzeugen.
Da du ja immer darauf bedacht bist, niemanden auf den Schlips zu treten, muss ich halt jetzt mal Leuten auf den Schlips treten. Deswegen frage ich mal, warum seid ihr eigentlich so bescheuert und macht sowas? Weil ihr seid doch ein 6-Mann, 7-Mann oder sowas seid ihr, glaube ich, bei Threaks, ne?
Lass mich kurz überlegen. Jetzt gerade 7 und stocken aber gerade auch noch ein bisschen auf.
Okay, also aber wirklich alles noch unter 10, also absolut noch im kleinen Indie-Bereich, sehr überschaubar. Da kriegt man zum Mittagessen noch alle an einen Tisch. Und ihr habt doch wahrscheinlich schon alle Hände voll zu tun, überhaupt Spiele zu entwickeln, und halst euch dann noch nebenher hier noch Indie Arena und jetzt noch hier die Orga von der Magnology mit auf. Also wie schafft ihr das denn? Ich meine, euer Tag hat ja auch nur 24 Stunden und eure Woche 7 Tage.
Ja, wir schlafen sehr ungern alle. Nee, Spaß beiseite. Also es ist natürlich, wir haben gemerkt, dass es als reiner Developer in der aktuellen Landschaft schwierig ist, außer du landest quasi den neuen Hit oder den neuen Hype, triffst du ganz genau, dann ist es einfach schwierig, mit deinen Spielen dich hundertprozentig über Wasser zu halten, sage ich jetzt mal. Und durch diese Diversifizierung unserer Einnahmequellen ist es natürlich für uns möglich, also einerseits das Studio noch besser zu finanzieren, aber auch mit interessanten Leuten zusammenzuarbeiten. Mich zum Beispiel gäbe es jetzt hier an dieser Stelle überhaupt nicht, wenn nicht die Magnology und Indie Arena Booth wären. Weil alleine für ein Spiel, was jetzt erst wieder das nächste Projekt, ich sage jetzt irgendwas, weil es gibt gerade noch keinen genauen Plan, aber sagen wir mal in 1-2 Jahren, ich habe jetzt kein Datum gesagt, rauskommen soll, ist es natürlich, sage ich mal, nur dafür PR zu machen, sich als Indie-Team jemanden leisten zu können, der das macht, ohne zwischenzeitlich andere Aufgaben auszufüllen, ist schon sehr schwierig. Und also für mich zum Beispiel ist es gerade super interessant und super cool, diese Chance zu haben, auf 3 Hochzeiten zu tanzen, weil es natürlich auch alles in unterschiedlichen Zeiträumen stattfindet. Aber wir gucken schon, dass wir das Team gut ausbalancieren. Klar, die Leute, die jetzt zum Beispiel direkt an einem Spielprojekt arbeiten und entwickeln, die haben jetzt persönlich mit den Events überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt, also es sind super interessante Projekte, für die wir das machen. Das ist nicht irgendwas. Und es ist auch ganz klar auf der Schiene von Business und gesundem Wachstum schon gedacht.
Und ihr habt natürlich auch den massiven Vorteil der Glaubwürdigkeit, nenne ich es jetzt mal, ne? Also wenn ihr natürlich anklopft bei jemandem und sagt, hey, wir machen hier so eine Messe und suchen da Aussteller und so, dann wirkt es halt gleich viel authentischer, wenn ihr da ankommt als Indie-Entwickler, weil ihr auch selber eben Spiele entwickelt. Ihr wisst, wie so Entwickler ticken und habt da dann ein ganz anderes Standing, als wenn halt einfach so eine, ich sag jetzt mal, anonyme Eventagentur ankommt und sagt, ja, hier, wir machen auch so ein Event. Und dann hat man halt immer erstmal so im Hinterkopf, ah, okay, mal schauen und wer weiß. Und im Grunde erstmal aufpassen, dass ich da nicht in irgendwas reintappe, wo ich dann am Ende irgendwie der Gelackmeierte bin. Und ich glaube, da habt ihr euch einfach auch schon durch die Organisation der Indie Arena, wo ihr da ja auch immer dann prominent mit dabei seid, wie du richtig sagst, einfach schon so einen gewissen Ruf erarbeitet, was natürlich enorm zu eurer Glaubwürdigkeit dann beiträgt, wenn ihr da sagt, gut, diese Magnology, das ist was Seriöses, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ne?
Ja, ja.
Gut, jetzt wäre doch der Zeitpunkt, einen kleinen Werbeblock einzubauen für dich, wenn jetzt da die Hörer sagen, Mensch, super Sache und Hamburg ist ja auch immer eine Reise wert und da möchte ich auf jeden Fall hin. Wie kommt man da auf die Magnology als Publikum?
Man kommt da hin, indem man in die Hafen City fährt. Das ist das Touristikzentrum Hamburgs, möchte ich jetzt mal sagen. Die Location heißt Cruise Center. Überseequartier ist die U-Bahn-Station und ja, es ist vom 9. bis 11. Juni und ein ganzes Wochenende und ja, mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Okay, so wörtlich meinte ich das jetzt gar nicht, sondern eher so im übertragenen Sinn, wie kommt man da hin? Also wo finde ich Informationen, Internetseite, was kosten die Tickets und muss ich die vorher kaufen, gibt es die an der Tageskasse oder was muss ich quasi organisatorisch regeln, wenn ich da sein möchte?
Der Vorverkauf hat gestartet auf Eventbrite. Da bekommt man die Tickets, wenn man Magnology sucht einfach, dann ist das einzige Magnology 2017. Tickets, je nachdem, ob man jetzt ein Tagesticket haben will oder das ganze Wochenende, fangen bei 8 Euro an für ein Tagesticket. Auch noch unterschiedlich, welche Tage, weil die unterschiedlich lang sind. Und bis 25 Euro fürs komplette Wochenende. Oder auch an lokalen Vorverkaufsstellen hier in Hamburg. Das kann man dann aber auch auf unserer Webseite sehen, die ist magnology.de. Da kann man weitere Infos bekommen zu allen Ausstellern, die jetzt schon bekannt gegeben sind. Auch wir haben noch eine Showbühne, auf der wir in den 3 Tagen noch einiges vorhaben, von Cosplay-Contest über Konzerte bis hin zu E-Sports, Gaming, alles Mögliche. Und ja, das sind die Möglichkeiten, sich zu informieren. Und wir aktualisieren da jetzt in den nächsten Wochen auch immer weiter unseren Content. Auch auf den sozialen Medien. Die Handles sind immer HH Magnology bei Twitter, Facebook und Instagram.
Also HH wie Hansestadt Hamburg, wie das Auto kennzeichnet, nicht HH wie lachend, nee, natürlich.
Richtig.
Es gibt manche Gags oder manche Wortspiele, die funktionieren dann nur in gesprochener Sprache. Das würde jetzt im Geschriebenen überhaupt nicht funktionieren.
Das stimmt. Aber dann muss man es auch nutzen.
Genau, ja. Gut, alles klar. Wir verlinken natürlich die Adressen dann auch nochmal im Blogpost und auch den Ticketshop, wenn man sich da jetzt schon dafür entscheiden möchte, und die Webseite auch immer im Auge behalten und die sozialen Medien, weil du hast ja schon angekündigt, dass ihr gerade noch in Verhandlungen mit dem ein oder anderen Aussteller und Publisher seid. Also da wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr passieren. Obwohl Monate, so lang ist ja gar nicht mehr der Juni. Man hat immer dann irgendwie das Gefühl. Ich habe gerade am Anfang des Podcasts noch nicht mal überrissen, dass es schon 2017 ist und habe immer noch von diesem Jahr gesprochen. Aber wir sind ja jetzt schon echt stramm auf dem Weg in den Sommer 2017 und dann steht ja auch der Juno schon an. Deswegen, so lang ist es dann gar nicht mehr. Ja, ist ein schönes Event. Ich überlege gerade mal, das ist aber jetzt noch was, nichts, was spruchreif ist, ob wir tatsächlich dann auch vielleicht von Inside Moin da irgendwie mal was planen. Vielleicht irgendwie fahren wir da auch hin und machen da gleich noch parallel irgendwie mal ein Hörertreffen oder sowas. Aber das wäre jetzt
gern vorbei.
Und das wäre jetzt an der Stelle, für uns ist halt Hamburg immer mega weit, also weil wir alle entweder in Westdeutschland oder Süddeutschland angesiedelt sind und da ist dann halt Hamburg schon immer eine halbe Weltreise. Deswegen müssen wir das mal schauen, aber möglicherweise, ich werde es jetzt gleich mal mit Manu und Micha im Anschluss besprechen, regeln wir da was und dann würden wir natürlich an der Stelle aber auch nochmal darauf hinweisen. Gut, Florian, dann dir vielen Dank, dass du da mal so erklärt hast, was mit der Bankology auf sich hat. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass das hinhaut, dass das so klappt und funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Und jetzt habe ich aber im Anschluss nochmal eine ganz private, persönliche Frage, weil das ist was, was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge brennt, weil du gesagt hast, ja, hier Kassel war ich schon und jetzt Hamburg und so, aber das ist nicht die Gegend, wo du ursprünglich herkommst, weil bei dir höre ich so ein bisschen das fränkische rollende R raus und vermute, dass das eher die Gegend ist, wo du beheimatet bist, oder?
Da hast du recht, ja. Oberfranken.
Wunderbar. Oberfranken sogar, super. Ich habe in Bamberg studiert.
Jawohl.
Ich komme ja aus Nürnberg, deswegen war das sofort. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich da richtig liege, aber dann bin ich ja doch sehr stolz, dass ich den quasi selbst Exilfranken noch rausgehört habe.
Ich habe es dir aber nicht angehört.
Ja, weil ich tatsächlich relativ wenig Fränkisch drin habe. Jetzt könnte ich sagen, das liegt daran, dass ich natürlich geschulter Podcast-Moderator bin und da legt man das alles ab. Nee, liegt aber tatsächlich daran, dass ich an sehr vielen unterschiedlichen Orten aufgewachsen bin und meine Mutter zum Beispiel auch aus Norddeutschland kommt und mein Vater zwar gebürtiger Franke ist, aber bei mir ist dann sprachlich wenig hängen geblieben. Das Einzige, was hängen geblieben ist, aber das ist wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer, ist die Leidenschaft zum Club. Deswegen, vielleicht wäre es besser gewesen, einfach nur das Fränkisch sich anzugewöhnen und Fan eines erfolgreichen Fußballclubs zu werden. Aber das führt jetzt zu weit in der Diskussion. Deswegen viele Grüße und danke dir für die Teilnahme an diesem Podcast, Florian. Ciao.
Ja, ich bedanke mich. Tschüss.